den 11. November 1854. Vor 4 Wochen, als mir Dr. Fese deinen Brief mitteilte, lieber Georg, und wir gemeinschaftlich zu antworten uns vornahmen, kam uns der Gedanke, dass alles, was wir dir mitteilen könnten, eigentlich die Weiterreise nicht wert sei und uns zu geringfügig erschiene, dir in jene schönen, aber unwirtlichen Gegenden zu folgen, wo du dich umherzutreiben den Mut noch nicht verloren zu haben scheinst. Seitdem ist leider manches vorgefallen, was zwar schmerzlich mitzuteilen, jedenfalls doch aber der Mitteilung nicht unwert ist. Wir haben am 11. Oktober den liebenswürdigen, humanen, heitern Fritz Ross von Loh an einer schnellen Krankheit verloren und dadurch die glücklichste Ehe, die herzinnigsten Familienbande zerreißen sehen. Mein Onkel starb in Dresden, wo er sich zum Vergnügen für kurze Zeit aufhielt. Großvater Ross, der seit Anfang dieses Sommers ganz nach Loh übersiedelt war, seinen Abschied genommen hatte, um in der Heimat und bei seinem Lieblingskind seine letzten Tage zu beschließen, hat den Tod desselben nur 3 Wochen überlebt. Er starb am 27. Oktober auf Loh, friedlich und sanft, zurückblickend auf ein langes, segensreiches Leben und Wirken. Er starb an Brustkrämpfen und Altersschwäche und hat die letzten Wochen vor seinem Tode sehr gelitten, aber ist dann wenigstens gern hinübergegangen, da es ihm wohl keine Freude sein konnte, Fritz zu überleben und mit der tief trauernden Witwe ein überaus trauriges Dasein weiterzuführen, wo sonst Glück, Frieden und Harmonie sein Alter erfrischt hatten. Doch von diesen Gedanken, dass es ihm gut geht, werden meine Tränen nicht getrocknet, die dem unvergesslichen Mann und Großvater reichlich fließen. Noch bin ich tief davon erschüttert, denn wenn mir der Großvater auch seit Jahren ferner stand, so dass sich unsere Lebensansichten kaum noch verstehen mochten, so war er mir doch der Vertreter der zu früh geschiedenen Eltern. Er war der Mensch auf Erden, von dem ich mich mit Vaterliebe geliebt wusste, mit dieser einzigen Liebe, die ohne alle Einschränkungen liebt und die ohne jedes Wenn und Aber nichts anderes von uns will, als dass wir gut und glücklich sein sollen. Zum ersten Mal kommt daher jetzt ein Gefühl von Verwaistsein über mich, denn bin ich auch noch so reich an Verbindungen, die mir aufs Tiefste angehören, mit dem Gefühl, Kind zu sein, das man wohl nie ganz ablegt, so alt man werden mag, stehe ich doch keinem Menschen gegenüber wie ihm. Deinen Brief habe ich in den Alpen erhalten, in Südbayern, wo ich einige Wochen zubrachte und dann einige fernere in Gastein. So sehr ich mich in häusliche Beschäftigung und Begrenzung hineingelebt habe, so fühle ich doch bei Gelegenheit, dass ein freieres, sorgenloses Leben in der Natur mein eigentliches Element ist. So glücklich, so an Leib und Seele gesund wie in diesem Sommer bin ich seit Jahren nicht gewesen, und in dem trüben, stürmischen Herbst, der dieser sonnigen, unvergesslichen Reise folgte, hat mich noch sogar die Erinnerung frisch und mutig erhalten. Von Gastein aus, von wo mich mein Mann erst abholte, waren wir dann noch in Süd- und Nordtirol und sind nicht auf der Landstraße geblieben, sondern durch Berg und Tal herabgestreift, am Fuß des Glockner und des Venediger gewesen und auf einigen sehr hohen und sehr schönen Bergen. Es war meine erste eigentliche Reise, und nachdem es wochenlang gedauert hatte, wo mich eine Berliner Umgebung noch nicht vom alten Philistertum losließ, ehe ich mir sagen konnte, ob es mir am Meer besser gefiele als im Gebirge, bin ich doch zu der Überzeugung gekommen, dass mir das Gebirge viel sympathischer ist. Und es kommt mir jetzt vor, als wäre der Winter nur eine sehr überflüssige, sehr langweilige Zeit zwischen dem vergangenen und dem nächsten Sommer, wo ich hoffentlich in der Schweiz sein werde. Ich habe aber auch eine sehr sorgenvolle und trübe Zeit gehabt. Seit Wochen sind meine Kinder an Scharlachfieber krank und mein Töchterchen ist kaum aus der Gefahr, da werden Wärterin und Magd auch krank. Und ich bin Tag und Nacht angestrengt, da kommt einem dann eine gute, glückliche Zeit doppelt schön vor und eine bessere Zukunft doppelt wünschenswert. Gott sei Dank hat mit einem tüchtigen Schneegestöber, einem Sturm, der die letzten Blätter erbarmungslos von den Bäumen riss, und mit einer Kälte von 4 Grad der Herbst aufgehört und der Winter sein Reich angetreten. So wie Sterben schlimmer ist als Tod, so ist auch der unbarmherzige Herbst schlimmer als der starre Winter. Und ich begrüße Letzteren mit ganz besonders gutem Vorurteil, weil er so schnell, so energisch, so fertig in die Welt tritt. So viel aus dem Familienkreise. Aus der literarischen und politischen Welt hast du wahrscheinlich so gute Korrespondenten, dass eine Frau deine Anschauung nicht verwirren sollte, denn zum Konfuswerden sind allerdings die Zustände der alten Welt. Mehr verstehe ich aber eigentlich auch nicht davon, trotz großer und kleiner Zeitungen, die sich in unserem Hause und auf meinem Tische herumtreiben. Geht durch die Welt sogar aus Ersteren ein kleines Licht auf, das in 3500 Strahlen sich durch die Nacht der Reaktion bahnbrechen möchte, mutig wie ein David dem Riesen trotzend. Unsere kleine Volkszeitung, Ex-Urwähler, geht munter vorwärts, trotz allerlei Anfechtungen in allerlei Form, trotz großer Feinde und gewaltiger Bedrohungen. Franz hat selbst eine Druckerei und unser Haus und Hof ist bis in die Nacht hinein lebhaft und hell, um am nächsten Morgen die verschlafene und verträumte Welt wachzurufen und mit Weisheit zu überschütten. Der Buchhandel geht nicht so flott wie die kleine, intelligente und rentable Zeitung. Meinen Vetter und deinen Freund Adolf Wenzel habe ich in diesem Sommer in München einige Tage gesehen und mich an seiner frischen Natur ergötzt. Zwar war er gerade etwas verstimmt, da er zu einem Zyklus von Mustervorstellungen, die Herr Dingelstädt ins Leben gerufen hatte und die ein deutliches Zeugnis von dem ablegten, was die Deutschen leisten, wenn sie einig und gemeinsam handeln, nicht aufgefordert war. Ein Künstler steckt so voller Eifersucht und Galle, dass gewiss die Meister den Othello gut spielen können. Und so musste ich denn auch meinen Liebling Liedtke, Emil Devernich und andere ziemlich von meinem gekränkten Vetter misshandelt sehen. Aber sein Humor litt gar nicht unter dieser Reizung. Ich habe eine der vorzüglichen Darstellungen gesehen, leider die vorzüglichste, Kabale und Liebe nicht, weil ich mich aus philisterhaften Rücksichten abhalten ließ, noch 2 Tage in München zu bleiben. Die Industrieausstellung daselbst fiel mit diesen Vorstellungen zusammen, leider mit beiden. Die Cholera, die in kurzer Zeit alle Einwohner entfernte, die überhaupt Geld und Beine hatten, um wegzukommen. Natürlich den Fremdenverkehr nicht nur hemmte, nein so beschränkte, dass wir Mitte September auf unserer Rückkehr von Tirol im ersten Hotel nur 2 Franzosen trafen, die vor der Krankheit, wie der Euphemismus in Süddeutschland für Cholera heißt, nicht Furcht hatten. Dass wir Berliner Kinder sie nicht flohen, versteht sich von selbst. Nein, wir zogen Nutzen von der Lehre und ließen uns bedienen wie Prinzen. Adolf Wenzel hat eine Liebesgeschichte mit einer Stuttgarter Schauspielerin, die seine Mutter, welche trotz aller Armseligkeit einen furchtbaren aristokratischen Dünkel hat, sehr in Harnisch brachte. Natürlich ohne Not, denn die Heiratsgedanken vergingen dem Jungen sehr bald und die ehemalige Gräfin Ross hätte durch die Verbindung des Schauspielers mit der Schauspielerin ohnehin nicht erst gekreuzt zu werden brauchen. Der alte Wenzel ist auch in diesem Jahre in Bonn an einer Herzkrankheit gestorben und seine Witwe lebt hier mit Ernst und Luise Wenzel auf einigen Stübchen, umgeben von den Resten alten Glanzes, des Grafen Ross und des großväterlichen Hauses. Ernst aus dem Wert, genannt Pitter, Kneipjunge und Kneipkritiker, ist soeben von einer Reise nach Rom, die er mit Cronalius machte, zurückgekehrt und hat seine Verlobung mit Fräulein Bullerdiek dann proklamiert. Sie ist ein nettes, frisches Mädchen, Tischlertochter von hier, wo bekanntlich die wohlhabenden Handwerkerfamilien vollständig zu den gebildeten Leuten gehören. Ich habe daher auch alles Mögliche getan, den Verwandten am Rhein klarzumachen, dass eh keine Messeillance mache und sie froh sein müssten, dass ein so verständiges und liebenswürdiges Element in die zerrissene und sonderbare Wertsche Familie komme. Deinen Bruder Ferdinand und seine Frau sehe ich gar nicht. Höre indes von Dr. Fese, dass es ihnen gut geht. Ich weiß nicht, ob ich Ursache habe zu bedauern, dass ich deine Schwägerin nicht kenne. Jedenfalls tut mir es sehr leid, dass ich den liebenswürdigen Ferdinand durch sie gar nicht mehr sehe. Auch habe ich ein verwandtschaftliches Interesse, welches es mich immer wieder ein Unrecht empfinden lässt, dass ich mit so vielen verkehre und mit einem ziemlich nahen Verwandten nicht. Es ist aber nicht meine Schuld, so viel ich weiß. Für die Bekanntschaft des Dr. Fese danken wir dir. Er besucht uns sehr regelmäßig und so liebe ich's gerade, dass die Menschen nämlich ungerufen kommen und sich in unserem Hause heimlich fühlen. Unter unseren Donnerstagsgästen ist mir Fese einer der Liebsten und ich nehme seine nicht allen ansprechende Manier der Unterhaltung und Formlosigkeit des Benehmens immer in Schutz, weil ich ihn für ganz natürlich, für sehr gentil, für eine noble und diskrete Natur halte. Doch nun genug des Geschreibes und herzlichen Gruß an dich in die weite, weite Ferne. Kehre bald zurück, wenn nicht, so schreibe mir noch einmal. Betty ist auf Loh, zieht aber vom Januar ab ganz nach Berlin. Auf frohes Wiedersehen, bis dahin in alter Freundschaft, Lina Dunker.